Ich freue mich wirklich, nach einer längeren Zeit wieder mal unter euch sein zu dürfen. Ich möchte mich noch ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Wie Josef gesagt hat, Peter Schädler ist mein Name. Ich bin verheiratet mit Susanne. Wir haben drei erwachsene Kinder und ab und zu darf ich einfach in diversen Gemeinden auch das teilen, was mir auf dem Herzen liegt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, es ist jetzt ja Juli 2019, also vor der Pandemie, wo ich letztes Mal hier war. Das Thema damals war Seid wachsam, Matthäus 25, 1 bis 13. Und das war noch vor Corona. Und damals schon sagte ich und habe versucht, euch auf eher stürmische Zeiten vorzubereiten. Und ich sehe auch diese ganze Pandemie auch in einem größeren geistlichen Zusammenhang. Wir leben wirklich in bewegten stürmischen Zeiten. Wie Kauer gesagt hat, die Welt steht in Flammen. So war eine Headline auch, die ich die letzte Zeit gestoßen bin. Das ist nicht nur buchstäblich zu verstehen, sondern ich glaube auch bildhaft und geistlich zu verstehen. Wir leben wirklich in sehr, sehr bewegten und stürmischen Zeiten. Soll für diejenigen, manche kennen meine Frau Susanne, ganz liebe Grüße ausrichten, hat sie betont. Ja, viele wissen das ja, dass Susanne seit jetzt inzwischen fast 12 Jahren an einer chronischen Krebserkrankung leidet. Und 2014 war dann die Diagnose auch Metastasen in den beiden Lungenflügeln, in den Knochen. Und dann geschah wirklich etwas Außerordentliches, was man aus medizinischer Sicht nicht erklären kann. Ich denke, viele Menschen haben damals für die Situation gebetet, dann plötzlich war das so, als ob man einen Stecker ziehen würde vor der Krankheit. Und meine Frau ist in ganz Österreich also bekannt, der Fall. Sie ist die einzige noch lebende Person in einer großen österreichweiten Studie. Keiner kann erklären, warum, aber sie ist immer noch unter uns und wir genießen es natürlich, sie noch als Familie bei uns haben zu dürfen. Immer in dem Wissen auch, ja, auch hier. Es kann sich alles dann wieder auch schnell verändern. Aber auf jeden Fall herzliche Grüße soll ich ausrichten. Zu unserem Thema, so alle Jahre wieder, so in der Zeit von Juni bis November, tauchen sie auf, die geführten Hurricanes. Meistens entstehen sie auf dem Atlantik, so wenn das Wasser 24 bis 28 Grad hat. So. Also warmes Wasser, ein auf den ersten Blick mal unscheinbares Tiefdruckgebiet und das dann zusammenkommt, das bildet dann die Grundlage für solchen einen Hurricane und so ein Hurricane kann etwa 1000 Kilometer Durchmesser bekommen. Ich stell dir das mal vor, das ist größer als Österreich, also ein gigantisches Tiefdruckgebiet und die Kräfte, die ein Hurricane entwickelt, sind schlichtweg gigantisch. So brachte der Sturm Wilma, damals ungefähr Windböen mit 340 km/h mit sich. Also, das muss man sich vorstellen, 340 km/h und einen Schaden von 30 Milliarden Dollar. Die Lebensdauerzyklus ist ungefähr 5 bis 25 Tage. Und man muss sich vorstellen, ein solcher Hurricane der Kategorie 4 oder 5 kann ungefähr 600 Terawatt Leistung erzeugen. Mal ein Beispiel, das ist 200 Mal so viel wie die gesamte elektrische Leistung weltweit. 200 Mal so viel, 600 Terawatt. Das ist laut NASA 10.000 Atombomben, also die Energie von 10.000 Atombomben kann ein solcher Hurricane der Kategorie 4 oder 5 freisetzen. Man kann sich natürlich vorstellen, könnte man diese Energie irgendwie speichern, dann wären alle Energieprobleme dieser Welt auf einen Schlag gelöst. Also eine gigantische, unglaubliche Energie, die hier freigesetzt wird. Und das eigentliche Zentrum ist das Auge in einem Hurricane. Es hat ungefähr 30 bis 60 Kilometer Durchmesser. Und das muss man sich mal vorstellen, da dieser gigantische Sturm, der hier tobt und inmitten dem Auge herrscht absolute Stille, fast bedrückende Stille. Man kann hier sogar Ein Bild von unten, wenn man hier unten rauf sieht, bei Tag den blauen Himmel sehen oder bei Nacht die Sterne. Hier ein anderes Bild, ein Flugzeug, das in das Auge hineingeflogen ist, diese Aufnahmen gemacht hat. So muss ich mal vorstellen, dieser Kontrast. Und hier, die Experten sprechen hier, der Randbereich dieses Auges, nennt man Eyewall, hier tobt der Sturm am heftigsten. Also während im Zentrum diese absolute Ruhe herrscht, bereits am Rand dieses Toben des Sturms, diese unglaublichen Kräfte, die hier freigesetzt werden, diese extremen Windgeschwindigkeiten. Und ich habe das ganz bewusst auch aus der Natur das Bild genommen, weil ich denke, wir leben, wie ich schon erwähnt habe, in stürmischen Zeiten. Das Bild habe ich über WhatsApp bekommen, es liegt auch hier bei einem Sturm vor einigen Wochen. Ein Bild für diese Welt auch. Wir haben das auch in den Gebeten schon gemerkt. Wir leben hier in bewegten Zeiten. Und dieser Sturm, Jesus spricht davon in Matthäus 24, er skizziert den, könnte man sagen, der seiner Wiederkunft vorangeht. Und dann in Offenbarung 6 bis 19 wird dieser Sturm dann auch präzisiert. Aber mir geht es heute nicht darum, dass wir unseren Fokus auf den Sturm selbst lenken, sondern mehr auf dieses Zentrum, das Auge. Und meines Erachtens ist dieses Auge in Offenbarung 4 bis 5 zu finden. Hier geht es um den Thronsaal Gottes. Wir wissen ja, dass das Universum keinen geografischen Mittelpunkt hat, aber sehr wohl einen theologischen, nämlich den Thronsaal Gottes hier. Und das ist für mich so das Auge jedes Sturms. Global, aber auch lokal. Stürme, die wir persönlich alle auch erleben. Im Auge des Sturms. Und ich hoffe, dass wir zum einen auch ermutigt werden, uns vielleicht neu diese Sichtweise Gottes anzueignen. Es geht heute mehr darum, mal darüber nachzudenken, wie sehe ich die Welt, wie sehe ich mein eigenes kleines Leben, wie gehe ich durch mein Leben. Und dass wir ermutigt werden, unsere eigene Sichtweise mit der Sichtweise Gottes in Verbindung zu bringen, beziehungsweise seine Sichtweise auch uns anzueignen. Und ich habe mir auch erlaubt, hier hinten am Tisch liegt eine zweiseitige Zusammenfassung auf, das ein wenig zusammenzufassen. Das wäre eine gute Möglichkeit, das vielleicht einmal in einem Hauskreis oder in einer persönlichen stillen Zeit nochmal zu vertiefen, nachzulesen, zu reflektieren. Was ich machen möchte, ist heute nicht hier eine Vers-für-Vers-Betrachtung mit euch gemeinsam durchführen, sondern es ist eher wie ein Hubschrauberflug. Man kreist über die Szene in diesen beiden Kapiteln, um eben das Ganze besser auch zu sehen, einzuordnen zu können. Und dann werden wir in einem zweiten Schritt über die Brücke gehen. Ich frage mich dann persönlich auch immer wieder, ja, was heißt das dann für das persönliche Leben, für meine persönliche, für unsere Alltagsgestaltung, hier, jetzt, aktuell, aber auch in der Zukunft. Weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben das in den Gebetsanliegen schon gemerkt. So, wenn man so sieht, was momentan geschieht, überall brennt es, tausende Brände. Wir sehen an allen Enden und Ecken Kriegsgefahr oder zum Teil auch Krieg, 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Bad News, wohin man sieht. Man könnte man leicht depressiv werden, aber ich möchte zu Beginn sagen, es ist nicht so, wie es scheint. Das ist nur ein Teil, es ist nur eine Momentaufnahme, so wie wir das mit den natürlichen Augen wahrnehmen. Und ich finde das so spannend, das Wort Gottes, das Buch der Offenbarung, das erste Wort in diesem Buch heißt Apokalypsis. Und das griechische Wort bedeutet einfach Enthüllung. Also es ist nicht was Schweres, was Weltuntergangmäßiges, sondern es ist einfach etwas wird enthüllt. Etwas, was dem sichtbaren Auge verborgen ist. Apokalypsis, Enthüllung. Man könnte sagen, Gott zieht den Schleier beiseite. Er öffnet den Vorhang, er lässt uns einen Blick gewähren hinter die Kulissen, dass wir seine Realität wahrnehmen, die Dinge so sehen können und dann auch einordnen können, wie er die Dinge sieht. Es gibt eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, wie wir gleich sehen werden. Zum Text, wenn man so hier das Buch der Offenbarung ansieht, und da könnte man nach Offenbarung 1,19 den Text so gliedern: Johannes bekommt den Auftrag, niederzuschreiben, A, was jetzt ist, und dann im zweiten Schritt, was danach geschehen wird. Und ich finde das so interessant, die Offenbarung beginnt mit dem Wichtigsten, nämlich entscheidend ist nicht, was kommt, sondern wer kommt. Unser Herr, er, Christus kommt. Das ist ganz am Anfang schon die erste Enthüllung, Christus wird enthüllt. Er kommt. Und weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal in den Text Kapitel 1 lese ich, wow, so ist Jesus jetzt unser Herr. Lest es mal nach und dann sehen wir auch hier, dass Jesus ganz konkret eine Botschaft hat für 7 real existierende Gemeinden, die hier angesprochen werden. Und dann sehen wir hier einen Szenenwechsel, einen dramatischen Szenenwechsel. Es heißt hier in Offenbarung 4, Vers 1, nach diesem. Und das ist immer, wenn Johannes sagt im Buch der Offenbarung, nach diesem sah ich, geschieht eine Veränderung. Und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Er sieht diese Tür geöffnet im Himmel und das setzt das Verschlossensein des Himmels voraus. Und Johannes soll heraufkommen in den Himmel, was völlig unmöglich ist. Und deshalb wird er vom Geist Gottes ergriffen, wie das damals geschah, weiß ich auch nicht. Aber wir sehen das hier in Offenbarung 4,2, vom Geist Gottes ergriffen und in den Himmel versetzt. Und was sieht er als allererstes dort im Himmel? Das ist entscheidend. Er sieht einen Thron. Einen Thron. Siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Offenbarung 4,2. Das heißt, die Betonung von diesem Ortswechsel ist von ganz großer Bedeutung, weil bevor der Blick dann in die Welt kommt, denn ab Kapitel 6 bis 22 kommt zuerst der Blick in den Himmel, zum eigentlich Erkennen, wo ist die eigentliche Machtverfügung in dieser Welt. Und Johannes sieht von diesem Thron her das, was auf die Welt zukommt. Er beschreibt die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, sozusagen die Realität Gottes aus der Perspektive Gottes. Und diese beginnt und endet mit dem Thron Gottes. Hier sehr schön, der Unterschied ist so, in Kapitel 4 ist dieser Thron noch im Himmel und dann in Kapitel 22 sehen wir, wie dieser Thron vom Himmel auf die neue Erde kommt. Das ist das Schlussbild, so endet die Bibel. Die Verbindung von Himmel und Erde, das war Gottes Ziel von Anfang an. Und hier sehen wir, und beides beginnt und endet mit diesem Thron. Es ist so, habe ich den Eindruck, als ob eine große Klammer diese ganze Weltgeschichte, Weltwirklichkeit umklammert, umfasst. Und das ist von großer Bedeutung. Wir müssen wissen, damals, als das Buch geschrieben wurde, da standen die Christen unter extrem großem Druck. Da gab es nämlich diesen Kaiser Domitian und er war der erste Kaiser im Römischen Reich, der für sich beanspruchte Dominus et Deus Noster. Also übersetzt aus dem Lateinischen unser Herr und Gott. Also Herr Kyrios und Gott Theos. Und das müssen wir mal auf uns wirken lassen. Für einen Christen damals war das ein totaler Affront, denn nur Jesus ist Herr, Kyrios und Theos, Gott. Und all seine Briefe, die Domitian versandt hat in sein ganzes Reich, begannen mit den Worten, unser Herr und Gott befiehlt, Punkt, Punkt, Punkt. Unglaublich. Und das gab natürlich ein extremes Spannungsfeld. Hier sind diese beiden Reiche, das Römische Reich und das Reich Gottes, aufeinander geprallt. Und es gab die erste wirklich ganz große auch Christenverfolgung, Christenunterdrückung. Spannungsfeld. Ich denke, wenn wir heute genau sehen, in Europa ähnliche Szene. Wir verändern uns dramatisch, nämlich vom Postchristentum, also Nachchristentum, hin zum Antichristentum. Also man muss heute schon von der Kanzel aus sehr sich genau überlegen, was man sagt, um da nicht einen Gerichtsprozess zu bekommen. Und wenn man heute sieht, diese ganze LGBT-Bewegung und die neuen Gesetze, die jetzt von der EU verordnet werden, das ist ganz klar antichristlich. Also wir sehen hier auch under pressure. Wir Christen kommen immer mehr unter Druck. Aber, und jetzt gilt es für die bedrängte Gemeinde, egal erstes Jahrhundert oder heute im 21. Jahrhundert, für die bedrängte Gemeinde aller Zeiten gilt, die eigentliche Verfügungsgewalt ist nicht in Rom, ist nicht im Oval Office in Washington, ist nicht beim Kreml in Moskau, auch nicht in Brüssel oder sonst in irgendeiner Machtzentrale dieser Welt, sondern die eigentliche Schaltzentrale dieser Welt ist der Thron Gottes. Hier wird alle Macht verfügt, hier laufen alle Fäden zusammen. Von hier aus geht alle Macht. Wir werden noch in Kapitel 5 auf diese Aussage unser Herr und Gott dann stoßen. Weißt du, wie es euch geht zum Text hier, Kapitel 4 und 5, ein ganz kurzer Überblick. Jedes Mal, wenn ich den Text hier lese, denke ich mir, wow, habe ich den Eindruck, ich muss meine Schuhe ausziehen, ich betrete heiligen Boden. Und es ist gut, dass diese beiden Kapitel vor Kapitel 6 bis 19 stehen. Da habe ich dann eher den Eindruck, als ob ich durch die dunklen Katakomben der Weltgeschichte hindurchschreite. Das ist alles so bedrohlich, herausfordernd, dunkel und düster, Gericht. Aber hier Kapitel 4 und 5. Staunen, Ehrfurcht packt mich. Und Johannes beginnt, das, was er jetzt sieht, von innen nach außen zu beschreiben. Und man spürt förmlich, wenn man den Text liest, wie er mit den Worten darum ringt, dieses herrliche Szenario hier zu beschreiben. Er beginnt mit dem Thron Gottes. Und dann vergrößert er seinen Kreis. Und was sieht er nach dem Thron Gottes als erstes? 24 Älteste. Und manche Bibelausleger glauben, dass diese 24 Ältesten symbolhaft für die alte neutestamentliche Gemeinde stehen, also 12 für das alte, 12 für das neue Testament, ich weiß es nicht. Aber wir sehen hier, sie tragen Kronen und weiße Gewänder. Das müssen wir alle auf uns wirken lassen. Die Gemeinde, wir denken, ach, die Gemeinde ist vielleicht manchmal so schwach, so arm, so machtlos erscheint sie uns. Und da sehen wir hier die Gemeinde inmitten des Thronsaal Gottes, im Zentrum der Macht. Gott teilt seine Macht mit der Gemeinde. Der Inner Circle, der innere Zirkel der Macht, da ist die Gemeinde gegenwärtig. Dieses Bild sollten wir mal auf uns wirken lassen. Gott teilt seine Macht mit seiner Gemeinde, mit uns. Und dann wird das Blickfeld, der Radius erweitert, wieder von innen nach mehr nach außen. Die Engel werden beschrieben, die um den Thron herum sind. Und die ganze Atmosphäre ist durchdrungen von Staunen und Anbetung. Kapitel 4, Vers 8 beispielsweise lesen wir: Heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war, der ist und der kommt. Und ich finde das so interessant, das Wort hier für Allmächtiger, Pantokrator, das hier im Text verwendet wird, meint der, der alles zusammenhält. Das ist nicht ein wunderbares Bild? Er, der alles zusammenhält. Würde Gott seine Hand aus dieser Welt zurückziehen, würde alles in einem einzigen Augenblick auseinanderfallen, zu Staub werden. Er ist der Pantokrator, El Shaddai im Hebräischen, der alles zusammenhält. Das heißt, Dunkelheit kann die Augen Gottes nicht schließen. Er hält das Zepter auch in den dunkelsten Momenten dieser Weltgeschichte in der Hand, und das gilt nicht nur global, sondern auch lokal, wenn Stürme an unser Lebenshaus prallen und prassen. Und was ich sagen möchte, ist, im Himmel herrscht niemals Panik. Nee, niemals Panik. Weil Gott durch alle Hindernisse, alle Schwierigkeiten, alle Stürme hindurch und alle Widerstände hindurch mit der Schöpfung, aber auch mit mir und mit deinem Leben zum Ziel kommen wird. Ganz sicher, dafür verbirgt er sich. Und der Himmel staunt über diese Allmächtigkeit Gottes, über diesen Pantherkrater, und er drückt das Staunen mit den folgenden Worten aus: Du bist würdig, unser Herr und Gott. Habt ihr gemerkt? Nicht Domitian ist Herr und Gott. Für den Christen des ersten Jahrhunderts, wenn er so etwas hörte, dachte er sofort an Domitian, der für sich beansprucht, Kyrios und Theos zu sein. Nein, sagt Johannes. Nein, sagt die himmlische Welt. Du bist würdig, unser Herr und Gott. Die Herrlichkeit, die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen sind sie erschaffen. Offenbarung 4,11. Dann plötzlich, Kapitel 5, taucht plötzlich ein Buch auf. Und später sehen wir, dieses Buch enthält den Willen Gottes. Und in diesem Zusammenhang wird die himmlische Welt mit einer Frage konfrontiert. Und ihr kennt das ja, wir Menschen fragen uns auch Fragen wie beispielsweise, wenn ich noch jung bin, welchen Beruf soll ich lernen? Oder welchen Partner soll ich heiraten? Was soll ich in dieser oder jenen Situation tun? Oder wie auch immer. Aber auch die himmlische Welt wird von einer Frage bewegt. Ich finde diese Frage so interessant. Wir sehen sie in Offenbarung 5,2. Da lautet diese Frage: Wer ist würdig? Wer ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen? Also wer im Himmel ist würdig, den Willen Gottes auszuführen? Und dann sehen wir hier im Text, Kapitel 5, wie Johannes auch dasteht und von großem Entsetzen gepackt wird. Denn niemand im Himmel wird für würdig empfunden. Auch Johannes beginnt zu weinen, er ist so entsetzt. Und dann sehen wir, wie Christus kommt in Vers 6, hier Christus das Lamm. Es kommt und nimmt das Buch. Johannes beschreibt dieses Lamm als wie geschlachtet, sieht es aus. Also ein Hinweis auf das Kreuzesgeschehen. Jesus kommt und nimmt das Buch. Das ist einer der bedeutendsten Momente der Geschichte. Der erste Mensch auf dem Mond, das war wichtig. Die Beendigung des Zweiten Weltkriegs oder die Unterzeichnung der Magna Carta waren alles wichtige Ereignisse in der Weltgeschichte. Aber das bedeutendste und wichtigste Ereignis der Weltgeschichte fand nicht auf dieser Erde statt, sondern im Himmel. Jesus kommt und nimmt das Buch. Weil das ist ein symbolischer Akt. Hier wird diese umfassende Bevollmächtigung von Christus auch sichtbar. Wir Menschen erzählen ja, Menschen, die dem Glauben fernstehen, gerne das Evangelium, die gute Nachricht von Christus. Wir erzählen den Menschen ja, Jesus ist gestorben am Kreuz, das stimmt natürlich, er ist auferstanden, stimmt auch. Er ist in den Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten des Vaters. Und da meistens ist das Evangelium für uns abgeschlossen. Aber das stimmt nicht. Der eigentliche Höhepunkt des Evangeliums ist dieser Vers 7 in Kapitel 5. Jesus bekommt die umfassende Bevollmächtigung. Deshalb kann er sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel wie auf Erden. Der Grund ist Offenbarung 5,7. Matthäus 28, 18. Wir kennen alle diese Aussage. Manchmal, es gibt einen Ort, wo ich normalerweise niemals freiwillig hingehe. Und ich nenne diesen Ort das Tal der Ohnmacht. Aber ich muss bekennen, ich war schon öfters im Tal der Ohnmacht. In Lebenssituationen, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich bin am Ende, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, wie es weitergehen soll. Wir haben aktuell mit einem unserer Kinder einen Beziehungscrash erlebt. Und dieses Kind ist seit einigen Monaten untergetaucht wie ein U-Boot. Und wir haben den Kontakt verloren, trotz mehrerer Versuche, wieder den Beziehungsfaden aufzunehmen, zu knüpfen und das, was hier vorgefallen ist, dann Beziehungsstörung zu bereinigen gemeinsam. Und dann so oft oder in ähnlichen Situationen gehe ich zu Jesus und sage, Herr, ich weiß auch nicht mehr. Aber ich komme in meiner Schwachheit zu dir, tausche meine Schwachheit gegen deine Stärke aus, mein Unvermögen gegen dein Vermögen. Und so oft erlebe ich dann, unabhängig von meinem Tun, dass der Herr Gnade schenkt, sich vom Himmel herabneigt, mein Leben berührt, mich tröstet, mich ermutigt, mich aufrichtet, sondern irgendwie doch wieder eine Wendung, eine Lösung schafft, die ich so nicht auf meinem Radar hatte. Er ist der El Shaddai, der Pantokrator, der Allmächtige, der alle Macht hat. Und ihr wisst ja, wir Menschen können nicht wirklich gut mit Macht umgehen, glaube ich. So oft erleben wir Machtmissbrauch, verschiedene Formen, oftmals subtile Formen. Und weißt du, nur Gott kann ohne Gefahr allmächtig sein. Nur er. Und das heißt, Jesus, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, wird diese Macht niemals, ich betone, niemals missbrauchen, sondern immer zu deinen Gunsten einsetzen. Immer. Das ist eine gute Nachricht. Und deshalb kannst du immer wieder auch unermüdlich zu ihm gehen und dich dieser guten Macht unseres Herrn ausliefern. Kapitel 5 endet dann mit einer ganz, ganz großen Ernte. Und wenn man den Text hier liest, dann ab Kapitel 5, Vers 9, dann sehen wir förmlich, ich habe das Gefühl, Johannes greift hier ganz tief in die Grammatik der griechischen Sprache und er holt hier jedes Wort heraus, um zu beschreiben, was für eine Menschenansammlung hier stattfindet vor dem Thron Gottes. Also Menschen aus allen Sprachen, allen Nationen, allen Stämmen, erkauft durch das Lamm, stehen vor diesem Thron. Und wir sehen hier auch die Erfüllung von Matthäus 28, 19, wo Jesus sagt, geht hin, macht alle Menschen, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Pan, ta, ethne. Alle Nationen. Und das sehen wir hier, man würde denken, damals ein unmöglicher Auftrag, große Welt, 12 Jünger, unmöglicher Auftrag. Nein, wir sehen hier in Offenbarung 5, dieser Auftrag wird erfüllt. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass wir schon bald, dass wir die Generation sind, die ein Stück weit das erleben wird. Dass wir Teil der Ernte sind, möglicherweise auch dazu beitragen werden, diese Ernte auch noch zu vergrößern. Mein Eindruck. Und dann lesen wir in Offenbarung 5,13, jedes Geschöpf, das wieder durchdrungen von Anbetung und Staunen hier, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit ganz kurz ein Überblick über diese beiden Kapitel. Fragen wir dann immer, ja, was heißt das auch für die persönliche Lebensgestaltung? Und mein Eindruck ist, wie ich schon eingangs erwähnte, dass die Offenbarung vor allem in diese Richtung uns ermutigen möchte, unsere Wahrnehmung zu überprüfen. Was sehe ich? Wenn ich mein persönliches Leben betrachte, aber auch wenn ich die Weltgeschichte betrachte. Und deshalb das Wichtigste am Anfang, dass ich Christus erkennen kann. Ich habe schon erwähnt, Offenbarung beginnt mit Jesus. Es ist nicht entscheidend, was kommt, sondern wer kommt, sagte ich eingangs. Erkenne deinen Herrn. Wieso? Weil wir sehen im ganzen Buch der Offenbarung, aber auch in der Weltgeschichte, er ist die Schlüsselperson. Wir sehen ihn im Buch der Offenbarung als den Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten hat und der jetzt zur Rechten Gottes beim Vater sitzt. Er wird vorgestellt als der treue Zeuge. Das heißt, ich kann ihm ohne Vorbehalte vertrauen. Wir sehen ihn inmitten der Leuchter, inmitten der Gemeinde, Offenbarung 2 und 3, gegenwärtig in Freude und Leid, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Dann sehen wir ihn im Buch der Offenbarung als den Löwen aus dem Stamme von Juda. Das heißt, der die Feinde Gottes siegreich bekämpft. Wir sehen, wir haben das gesehen in Kapitel 5, als Lamm, das geopfert wurde, um uns vor der Macht des Bösen freizukaufen. Und dann sehen wir so ein wunderbares Bild, Offenbarung 19, als den Bräutigam, der dabei ist, auch heute, jetzt dabei ist, seine Braut vorzubereiten für die eigentliche Hochzeit, von der ich glaube, die schon bald stattfinden wird. Und dann sehen wir ihn auch in den Offenbarungen 19 als den Anführer der himmlischen Heerscharen, der vom Himmel her wiederkommt, um sein Reich der Gerechtigkeit hier aufzurichten. Und ich erwähne das deshalb, weil ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du an Jesus denkst, wie siehst du ihn? Wie betrachtest du ihn? Wenn dein Herz vielleicht vor Angst erfüllt ist, hast du dann ihn, so wie er im Buch der Offenbarung vorgestellt wird, vor deinen inneren Augen? Ihn, der auf einem weißen Pferd reitet, aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht, der ein Gewand trägt, an dessen Hüfte der Name steht, König aller Könige, Herr aller Herren. Wenn du verunsichert bist und nicht mehr weiter weißt, welchen Weg du einschlagen sollst, klingt dann die Stimme dessen in deinem Ohr, der sagt, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Wenn dein Gewissen dich anklagt, stehst du dann wie Johannes staunend da, siehst auf das Lamm, das durchbohrt ist um deinetwillen, für dich gestorben, um dich von aller Sünde reinzuwaschen. Erkenne deinen Herrn. Ich muss dabei an einen Mann denken, den ich schon seit vielen Jahrzehnten kenne. Und vor einiger Zeit, erst kommt aus dem medizinischen Bereich, hat er mich völliger Verzweiflung angerufen. Und ich habe dann gesagt, okay, es war schon abends um 10 Uhr, wir treffen uns morgen, ich komme dich besuchen. Was ich nicht gewusst habe, er war stockbetrunken, dass er ein Skalpell nehmen wird, einige Stunden später sich die Pulsadern aufschneiden wird und sich ins Bett gelegt hat, um zu sterben. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Ich habe dann noch für ihn gebetet, sag Herr, schon vorausblickend gebeten, sagen, Herr, lass dieses Gespräch morgen ein Gespräch sein, wo ich ihn an der Hand nehmen kann und zu dir führen kann. Mitten in das Zentrum seines Sturmes. Und dann geschah etwas Unfassbares. Er ist nicht gestorben, er ist am nächsten Tag blutüberströmt in seinem Bett aufgewacht. Wie durch ein Wunder haben sich diese ganz tiefen Schnitte sich wie geschlossen. Also er hat aufgehört zu bluten, er ist dann in ein Krankenhaus gegangen, hat ihn zusammengeflickt, genäht. Und dann hat er mich gleich angerufen und wir haben uns getroffen. Ich habe ihn dann wirklich genommen und habe ihn zu Jesus geführt. Und ich kann mich noch erinnern, er sagte während dem Gespräch, Peter, ich sehne mich so sehr nach Geborgenheit. Ich sehne mich so sehr nach einem Dach über meinem Kopf. Ich sehne mich so sehr nach Frieden. Denn ich habe gesagt, es gibt diesen Ort. Es gibt dieses Dach über den Kopf. Es ist eine Person, es ist Jesus. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, du erlebst auch eine stürmische Zeit, eine herausfordernde Zeit. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist das Auge in jedem Sturm. Wirklich. Es gibt diesen Ort der Sicherheit, der Geborgenheit, des Friedens. Auch dann, wenn du klatschnass im Regen stehst. Ein Ort, eine Heimat, wo das Herz zur Ruhe kommt. Eine tiefe Geborgenheit mitten im Sturm. Und dieser Ort ist eben dieser Jesus. Und ich mache die Erfahrung auch persönlich, dass da mein Herz zur Ruhe kommt. Ich weiß noch gut, es war ein Arbeitstag, da klingelte das Telefon, die Polizei war am Telefon und sagte, meine Tochter war verunfallt. Sie ist auf eine fahrende Autokolonne mit ihrem Moped draufgeknallt und ich fuhr zum Unfallort und da, als ich ankam, fuhr gerade der Rettungswagen weg. Der Notarztwagen stand da, ich weiß noch, wie ich auf den Notarztwagen zuging. Und das war ein Moment der ganz großen Anspannung. Da lagen die Trümmerteile von dem Moped, da lagen ihre Turnschuhe, der Helm. Und das ist dann ein Moment der großen Anspannung in dem Sinn, was wird mich jetzt im Notarztwagen gleich vorfinden? Was werde ich dort sehen? Und was sagte Jesus in diesem Moment zu mir? Er flüsterte, Peter, ich bin der Herr deiner Lage. Oder 2014, als wir beim Onkologen saßen, meine Frau und ich, Computertomographie gemacht, wir atmen schon von den Röntgenbildern her, sieht nicht gut aus. Wir haben die Bilder gesehen, beide Lungenflügel voller Metastasen. Und wir wussten aus medizinischer Sicht, wir haben eben das Todesurteil gehört und empfangen. Und Jesus, was sagte er? Ich bin der Herr eurer Lage. Was ich sagen möchte ist, vergiss niemals, egal was in deinem Leben geschieht, wenn du nur diesen einen Satz heute mit nach Hause nimmst, Jesus ist, er bleibt und wird immer der Herr deiner Lage sein. Egal wie dunkel es auch aussehen mag, egal wie groß dieser Sturm auch sein wird, der möglicherweise noch an dein Lebenshaus prassen wird, Jesus ist und bleibt der Herr der Lage. Deshalb lesen wir auch immer wieder, dass Jesus sagt, komm. Ich finde das so spannend. Zwei Szenen ganz kurz, 1. Mose 7,1. Hier wird Noah aufgefordert von Gott, geh in die Arche, du und dein Haus. Oder 2. Mose 10,1, Mose wird von Gott aufgefordert, geh zum Pharao. Es ist so im Hebräischen, das Wort Bo, das hier steht, von der hebräischen Denkweise her, sollte man vielleicht besser mit komm übersetzen. Denn weißt du, es gibt einen entscheidenden kleinen Unterschied zwischen gehen und kommen. Wenn Gott sagt zu Noah, komm in die Arche, oder zu Mose, komm zum Pharao, dann deutet er damit an, komm an jenen Ort, wo ich bereits auf dich warte und sein werde. Ich werde in der Arche sein, ich werde beim Pharao sein, ich werde mit dir sein. Komm. Jesus sagt heute Morgen zu uns, in die Zukunft sprechend, komm. Ich bin deine Sicherheit. Ich werde auf dich warten. Egal, wo du hingehst, ich bin da. Ich werde mit dir sein. Komm. 2018, vielleicht erinnert ihr euch noch, war dieser gewaltige Wirbelsturm Michael, den man ihn damals nannte, der mit einer unglaublichen Wucht bei Florida auch hier an Land prallte. Und eines der am stärksten betroffenen Gebiete im Bereich Florida war Mexico Beach. Das ist eine Originalaufnahme von damals. Unglaublich, hier standen mal Häuser. Diese unglaubliche Wucht, ganze Gebäudezeilen wurden hier zerstört. Nur ein Haus hier blieb stehen. Ist nicht sonderbar? Seht ihr mal hier rundum. Alles zerstört. Aber dieses Haus hier, Mexico Beach, ist einfach stehen geblieben. Man nannte es das Haus am Sand Palace. Das Haus hatte ein Geheimnis. Soll ich es euch verraten? Das Geheimnis lag 12 Meter tief unter der Erde. Der Erbauer Dr. Lebron Leckie hat sein Haus 12 Meter tief pilotiert. Könnt ihr euch mal vorstellen? 12 Meter tief war das Haus verankert. Er hat sein Haus für eine Windgeschwindigkeit von 400 km/h gebaut. Das ist nicht verrückt. 400 km/h. Und man sieht, es hat funktioniert. Es ist stehen geblieben. Fox News wurde aufmerksam. Die Fernsehteams kamen von überall her aus den USA und haben das hier aufgenommen, gefilmt, Fotos gemacht, haben ein Interview gemacht. Alle haben gefragt, ja, wie kann das sein? Ein Haus hier inmitten einer Trümmerlandschaft. Das Fundament war entscheidend. Das, was unterhalb des sichtbaren Bereiches war. Und da fand ich bei diesem Bild hier eine geistliche Verbindung. Ich glaube, wir sind auch in einer Zeit angelangt, einer Vorbereitungszeit, wo es vor allem darum geht, sicherzustellen, dass auch bei uns Christen das Fundament in Ordnung ist. Es ist nämlich ein Unterschied, Jesus zu kennen oder nur einiges über ihn zu wissen. So theologisches Wissen wie an einer Wäscheleine aufgehängt, das ist eine Sache, aber ihn zu kennen ist eine andere Sache. Denn Stürme haben die Eigenschaft, das Fundament offen zu legen. Ist das Fundament gut, wird auch das Haus stehen bleiben. Das sehen wir an diesem Beispiel hier, aber das gilt auch für unser Lebenshaus, für das geistliche Prinzip. Und mehr noch, wenn das Fundament in Ordnung ist, werden wir Frieden haben. Denn Jesus ist das Auge in allen Stürmen. Und es kommt der Tag, und ich glaube, der Tag wird schon bald sein, da werden alle Schatten weichen. Da wird dann alles Zerrissene, alles Zwiespältige dann Geschichte sein. Alle Tränen getrocknet, der Feind vernichtet. Die Krieger Gottes werden die Waffen niederlegen und in die himmlische Realität eintauchen. Und dann wird die Weisheit nicht mehr aus Büchern kommen, sondern aus der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird kommen und uns in der Hall of Fame begrüßen. Er wird kommen, den Mantel seiner Herrlichkeit nehmen und uns in seine Herrlichkeit einhüllen. Und die Freude wird grenzenlos sein. Hast du es bemerkt? Der Löwe aus Juda, er brüllt. Hörst du es? Kannst du es hören? Das Rauschen seiner nahenden Schritte? Glaube, die himmlische Welt hält den Atem an. Denn es ertönt in allen Gassen und Ecken. Jesus, der Nazarener, er kommt. Amen. Danke, Jesus, für dieses Wissen, diesen Zuspruch, diese Gewissheit, du selbst bist das Auge in jedem Sturm. Da, wo du bist, ist Frieden inmitten von Chaos, Herr. Da haben wir ein Dach über dem Kopf, durch Geborgenheit, durch Heimat und vieles mehr, Herr. Hilf uns zum Verstehen, was diese beiden Kapitel der Bibel für die Lebensgestaltung unseres eigenen Lebens bedeuten, Herr. Und danke, dass du der Herr bist in jeder Lebenslage. Und ich möchte für all diejenigen bitten, die vielleicht krank sind, die angefochten sind, die persönlich stürmische Zeit erleben, Herr, dass sie die erfahren können in diesen Stürmen, Herr. Bei dir zur Ruhe kommen, bei dir Sicherheit finden.